Was bisher geschah? Der König Ahasverus, oder besser bekannt als Xerxes von Persien, hat eine Riesenparty geschmissen für seine Obersten. Zur Vorbereitung seines Griechenlandfeldzugs, den er geplant hatte. Der Wein ist in Strömen geflossen und während dieser Party oder am Höhepunkt dieser Party, als alle besoffen waren, befiehlt er seiner Frau Vasti, der Königin, vor diese besoffenen Herrschaften zu kommen und ihre weiblichen Reize zu präsentieren. Diese hat sich geweigert, sich so zu erniedrigen und wurde deswegen abgesetzt. Und dann ein paar Jahre später, nach dem misslungenen Griechenlandfeldzug, wurden die schönsten Jungfrauen des Landes an den Königshof nach Susa gebracht, damit der König sich von diesen Mädchen eine neue Königin aussuchen kann. Und der König entscheidet sich für die Jüdin Esther, die als Waisenkind aufgewachsen ist bei ihrem älteren Cousin Mordechai, der war ein Beamter am Königshof. Und beide haben ihre jüdische Abstammung geheim gehalten. Mordechai deckt einen Mordkomplott gegen den König auf und rettet ihm so das Leben. Das wird eingetragen in die persische Chronik, in die Geschichte. Und dann war da noch der Haman, der Agagiter, wahrscheinlich ein Nachkomme von Feinden Israels. Und er wird zum zweiten Mann im Reich befördert. Und der ist so ein eingebildeter Schnösel, ein Egomane, ein Narzisst. Alle sollen sich vor ihm niederwerfen, alle sollen ihn verehren. Aber Mordechai tut es nicht, wahrscheinlich weil der Haman ein Agagiter ist. Und damit konnte der Haman nicht umgehen. Ich glaube, sein Mittelname war Donald. Wir nehmen unsere Geschichte wieder im Vers 5 auf. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Also ein teuflischer Anschlag auf die Vorfahren von Jesus, auf die Linie des Messias, des verheißenen Retters. Jakobus schreibt uns in seinem Brief, Kapitel 1, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir treffen selten gute Entscheidungen, wenn wir zornig sind, wenn wir uns nicht beherrschen, sondern diesen Zorn wachsen lassen und laufen lassen, dann wären wir potenzielle Mörder in unserem Herzen. Hat Jesus gesagt. Und der Hass von Haman war so groß, dass er nicht nur den Mordechai umbringen wollte, sondern gleich sein ganzes Volk, ein Genozid. Der war der Adolf Hitler des Alten Testaments. Und ist es nicht so verrückt? Mordechai war ein stinkreicher Mann, der hatte super viel, der war super reich. Und er war gerade zum zweiten Mann des Reiches aufgestiegen, nach dem König, zum zweitmächtigsten Mann in diesem großen persischen Weltreich. Und dann gibt es eine Kleinigkeit, eine kleine Irritation, ein kleiner Haman, der sich nicht vor ihm beugt und oder ein kleiner Mordechai, Entschuldigung, der sich nicht vor ihm beugt. Und der Haman lässt sich von dieser Kleinigkeit sein ganzes Leben versauen. Naja, er hätte großzügig darüber hinwegsehen können und sagen können, pff, was juckt mich, so ein kleiner Beamter, hätte sagen können, ist nicht so tragisch und hätte glücklich sein können. Aber nee, er ist so sauer, er ist so verbittert, dass er auf einen Rachefeldzug geht und dass er gleich das ganze Volk, dem Mordechai angehört, vernichten will. Kennst du das? Lässt du dir auch manchmal von Kleinigkeiten dein Leben oder deinen Tag versauen? Also ich kenne das. Ich brauche irgendwas und das Ding ist nicht dort, wo es sein sollte. Und dann frage ich, hey, wo ist es? Wer hat es genommen? Alle, Und ich werde zu einem grantigen alten Mann. Kennt ihr das? Lasst uns die Lektion hier lernen, dass wir die Perspektive bewahren. Hey, ist es wirklich so schlimm? Ist es die Aufregung wirklich wert? Es muss dein Leben nicht bestimmen. Diese kleine Irritation. Schau auf das ganze Bild, schau auf das große Bild. Schau auf, Gott sitzt auf dem Thron. Und ich wette, wenn du dir das ganze Bild anschaust deines Lebens, hast du viel, viel mehr Segnungen in deinem Leben als Irritationen. Also dank dem Herrn dafür, preis den Herrn dafür und du wirst viel glücklicher sein, als wenn du dich auf diese eine kleine Sache fokussierst, die gerade nicht funktioniert. Wir lesen im Vers 7 weiter. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros, warf man das Pur, das ist das Los, übersetzt, vor Haman von Tag zu Tag und von Monat zu Monat. Die Perser waren abergläubisch und der wollte jetzt hier von seinen Göttern sozusagen den perfekten Tag für den Genozid festlegen lassen. Und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Gott kommt in diesem Buch nicht vor. Sein Name kommt nicht vor, zumindest nicht direkt. Er spricht nicht, aber wir sehen ganz klar, er hält die Geschichte in seinen Händen. Er hält die Zeit in seinen Händen. Wir haben schon so viele Zufälle gesehen. Zufällig hat der König Esther als seine neue Königin auserwählt. Und dann ganz zufällig hat der Mordechai diesen Mordkomplott überhört. Und hier auch ganz zufällig gibt das Los den Juden fast ein Jahr lang Zeit, um sich vorzubereiten. Das Buch Esther ist ein Buch, was dich ermutigen soll, wenn du gerade durch so eine Phase in deinem Leben gehst, wo du Gott nicht groß siehst oder Gott nicht groß spürst, er ist da. Du wirst den roten Faden sehen, wenn du zurückschaust mal, wie er da war. Ich denke an dieses Gedicht oder diese Geschichte von den Fußspuren im Sand. Ich denke, kennen die meisten, wo sich jemand bei Gott beschwert eigentlich, weil er so in einem Traum oder in einer Vision sein Leben sieht und die Fußspuren im Sand von zwei Personen, also Gott, der immer mit ihm gegangen ist, und dann beschwert er sich und sagt, ja, in meinen schwierigsten Zeiten ist nur eine Fußspur da. Gott, wo warst du? Und Gott sagt, da habe ich dich getragen, mein Kind. Das ist das Buch Esther. Gott ist da. Gott trägt, Gott wirkt im Verborgenen. Vers 8. Da sagte Haman zum König Ahasveros, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Also auch Judäa war Teil dieses Reiches zu der Zeit. Und ihre Gesetze sind von denen jeden anderes Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Wer sagt, dass sie die Gesetze des Königs nicht befolgen, nur weil er sich nicht niedergeworfen hat vor dem Schnösel? Wenn es dem König gefällt, Vers 9, werde eine Anordnung geschrieben, dass man sie ausrotte. Ich will dann 10.000 Talente Silber in die Hände der Beamten darwiegen, damit sie es in die Schatzkammern des Königs bringen. Es soll dich nichts kosten, König. Ich übernehme das gern. Ich bin so interessiert an deiner Herrschaft. Ich räume hier auf meine Kosten. Schatzkammer ist sowieso leer wegen deinem Krieg. Es war eine Riesensumme Geld, die der Haman hier bereit ist zu investieren, um diese kleine Irritation loszuwerden. Eine Riesensumme Geld. Ich glaube, der Haman hat es wirklich als Investition gesehen eigentlich. Der ist sicher davon ausgegangen, dass die Beute, die sie von den Juden erbeuten, noch viel mehr einbringen wird. Wir lesen weiter im Vers 10. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Bedränger der Juden. Und der König sagte zu Haman, das Silber sei dir gegeben und auch das Volk, das du mit ihm verfährst, wie es gut ist in deinen Augen. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen. Am ersten Monat, am 13. Tag desselben, und es wurde an die Satrapen des Königs geschrieben, das sind Ministerpräsidenten, würden wir heute sagen, nach allem, was Haman befahl, an die Statthalter über jede Provinz und an die Obersten eines jeden Volkes, und zwar jeder einzelnen Provinz in ihrer Schrift und jedem einzelnen Volk in seiner Sprache. Im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe als Beute zu erbeuten. Die Abschrift des Schreibens sollte in jeder einzelnen Provinz als Gesetz erlassen werden, wozu man sie allen Völkern bekannt mache, damit sie für diesen Tag bereit wären, für den geplanten Holocaust. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilig aus und das Gesetz wurde in der Burg Susa erlassen. Und der König und Haman setzten sich, um zu trinken. Hey, Prost, darauf trinken wir. Die Stadt Susa aber war in Aufregung. Da haben viele Juden gelebt in der Hauptstadt. Kapitel 4. Und als Mordechai erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche, ein Zeichen der Buße und der Trauer. Und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. Oh nein, wie furchtbar, alles wegen mir. Und es war in dieser Kultur üblich, dass man sehr öffentlich und sehr laut getrauert hat. Das seht ihr heute noch, wenn Menschen Begräbnisse haben im Nahen Osten. So kam er bis vor das Tor des Königs, denn in das Tor des Königs durfte man nicht im Sackgewand kommen. Der König wollte kein Jammern, der wollte kein Klagen hören, der wollte ein positives Arbeitsumfeld, also lieber Party als Trauer. Genau das Gegenteil eigentlich von dem, was Gottes Wort uns sagt. Prediger 7, Vers 4 heißt es, das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren aber ist im Haus der Freude, die Partytiere. Wir verschwenden in unserer Kultur so viel Zeit mit Unterhaltung. Ein ganzer Industriezweig, Unterhaltungsindustrie. Und dann haben wir so wenig Zeit für das Wesentliche. Also lieber den Fernseher und die Playstation, was immer es ist, ausmachen und einen trauernden Bruder oder eine einsame Schwester besuchen. Das ist viel wertvoller, das ist viel bereichernder, viel erfrischender auch. Du wirst dich viel besser fühlen danach, als nach 3 Stunden Fernsehen. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Und Esas Dienerinnen und ihre Eunuchen kamen und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr in Angst um ihren Cousin. Und sie sandte Kleider hin, um Mordechai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm abzunehmen. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattach einen von den Eunuchen des Königs, den er mit ihrem Dienst beauftragt hatte, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und weshalb es so sei. Also die Nachricht war noch nicht in das Frauenhaus des Palastes vorgedrungen. Und da ging Hattach zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai teilte ihm alles mit, was ihm widerfahren war, auch den genauen Betrag an Silber, den Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs als Gegenwert für die Juden darzuwiegen, um sie ausrotten zu können. Auch eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in Juda zu ihrer Vernichtung erlassen worden war, gab er ihm. Dies sollte er der Esther zeigen und ihr alles mitteilen. Und er sollte ihr gebieten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Und Hattach kam und teilte Esther die Worte Mordechais mit. Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mordechai: Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Die Angst vor Anschlägen auf den König war so groß, war auch nicht unbegründet, wie wir gesehen haben. So ungefähr 14 Jahre später wurde der König tatsächlich ermordet. Also gab es den Schießbefehl auf alles, was sich bewegt hat, außer die haben sich vorher angemeldet. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben, also Amnestie. Ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Der König erwartet mich nicht, er ist zu beschäftigt für seine Frau gerade. Also Esther hatte auch Angst um ihr eigenes Leben. Und man teilte Mordechai die Worte Esthers mit. Vers 13, und Mordechai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Also Gott wird sein Volk so oder so retten. Gott wird seinen Plan so oder so vollbringen. Und er will dich gebrauchen. Aber wenn du nicht verfügbar bist und er dich nicht gebrauchen kann, dann wird er jemanden anderen gebrauchen. Aber es wird dein Verlust sein. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? So ein Schlüsselvers in diesem Buch. Wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Epheser Kapitel 2, Vers 10. Ich lese es euch aus der Neuen Leben-Übersetzung vor. Da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Poema im Griechischen, sein Kunstwerk, sein Meisterstück, könnten wir sagen. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir leben nur einmal auf dieser Erde. Und Gott will uns gebrauchen. Und er kann uns gebrauchen, wenn wir ihm verfügbar sind. Also such zuerst sein Reich. Verschwend nicht dein Leben. Überleg dir mal, was willst du mal hinterlassen, wenn du gehst? Hoffentlich mehr als nur irgendein Zeug oder Videospielrekorde. Und dein eigenes Wohlergehen, sehen wir hier, ist abhängig von deinem Glauben und deinem Gehorsam und deiner Mitarbeit im Reich Gottes. Der Punkt ist, du bist am glücklichsten, wenn du seinen Plan erfüllst. Dann bist du wie ein Fisch im Wasser. Wenn du nicht für sein Reich und für ihn lebst, dann bist du wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Das wird nicht sehr heil sein. Und meine Beobachtung über die Jahre ist, dass die oft am unzufriedensten sind, die sich am wenigsten einbringen ins Reich Gottes, die nur Konsumenten sind. Und hey, das ist okay für eine kurze Zeit, um herauszufinden, ob das der Platz ist, wo Gott dich haben will, aber es ist keine Option für einen Nachfolger Jesu auf Dauer. Wie willst du dein Leben leben? Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenige. Und es gibt so viele wunderschöne Dienste. Allein hier in der Gemeinde, auch außerhalb, aber allein hier. Wir brauchen Hilfe in der Kinderarbeit und in der Jugendarbeit und im Camp-Team, wie die Carina vorhin angekündigt hat, im Time for Kids Team, beim Kindertag. Wir brauchen Helfer, die beim Putzen helfen, die beim Bauprojekt draußen helfen, die helfen im Internet Team, bei unserer neuen Webseite. Es sind ein paar Mitarbeiter ausgefallen. Wir wollen eigentlich die ganze Predigtdatenbank neu einpflegen. Videobearbeitung für einen offenen Kanal, für YouTube, administrative Unterstützung, Organisation für die Freizeit zum Beispiel. Oder nächstes Jahr haben wir unser 30-jähriges Jubiläum, da können wir auch schon langsam anfangen, drüber nachzudenken, wie wir feiern wollen. Evangelisieren, Mission, Geschwister besuchen, Seelsorge, Glaubensgrundkurs wäre vielleicht wieder was. Ich fände Gemeindebibelschule cool. Ich fände es cool, wenn wir noch mehr Gemeinden gründen könnten. Vielleicht karitative Dienste, Gebetsdienst. Und jede Menge Dienste, die noch darauf warten, entdeckt zu werden, an die ich jetzt gar nicht denken kann. Es gibt sicher noch viel mehr. Nur in der Gemeinde und dann gibt es jede Menge Gelegenheiten außerhalb der Gemeinde. Und hey, es ist so cool, im Stadion zu stehen und zuschauen, wie der FCK spielt und die anzufeuern. Das ist echt cool, aber wisst ihr, was noch cooler ist? Selber mitzuspielen. Das ist noch viel cooler und genauso ist es in der Gemeinde und im Reich Gottes auch. Nicht nur die anfeuern, die am Schaffen sind, sondern Teil davon zu sein, aktiv zu sein und Reich Gottes mitzubauen, sich gebrauchen lassen von Gott. Das ist das Befriedigendste, was es gibt in dieser Welt. Also herzliche Einladung, dich einzubringen, wenn du es noch nicht tust. Wir wurden geschaffen, um zu dienen und aktiv zu sein, die Welt zu verändern, Gutes zu hinterlassen. Wo bist du Teil von dem, was Gott tut in dieser Zeit, heute? Es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du gerade bist, dass du in dieser Gemeinde bist, gerade, in dieser Familie, in dieser Ehe, an diesem Arbeitsplatz, in dem Verein, diese Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Genauso wie Esther zufällig König war oder Mordechai zufällig im Tor des Königs gesessen ist. Gott will dich gebrauchen. Gott will seine Geschichte mit dir schreiben. Und ich glaube, wir leben in einer unheimlich spannenden und herausfordernden Zeit, was alles in der Welt abgeht. Kolossale Veränderungen. Es ist ein Abenteuer, glaube ich, heute ein Nachfolger Jesu zu sein. Also frag den Herrn, wo er dich gebrauchen will. Und öffne deine Augen, sieh die Gelegenheiten. Und wenn du gar keine Idee hast, komm gerne auf uns zu und können uns unterhalten, wo wir vielleicht einen Platz finden können, wo du fruchtbar sein kannst. Aber lass dich nicht von deiner Faulheit oder deinem Schweinehund oder Beschäftigkeit oder Menschenfurcht oder irgendeiner Angst zurückhalten. Wir lesen weiter im Vers 15. Da ließ Esther dem Mordechai antworten: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordechai weg und handelte nach dem, was Esther ihm befohlen hatte. Also sie haben sich bewusst durch Fasten und Gebet vorbereitet auf diesen Glaubensschritt, den Esther gehen wollte. Und es ist weise. Lasst auch uns geistlich vorbereitet in jeden neuen Tag gehen und in die Evangelisation nächstes Wochenende und in die Revival Night in 4 Wochen und in den Kindergottesdienst oder BU oder in den Gottesdienst oder was immer dein Dienst ist. Bete für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Donnerstag ist Gebetstreffen, 19.30 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Lass uns den Herrn suchen. Wir können Gottes Werk nicht aus eigener Kraft tun, unabhängig von ihm. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist unser Ziel. Also Gebet ist nicht irgendein optionaler Luxus. Das ist wichtig. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Und ich predige auch zu mir selbst. Weil meine natürliche Tendenz ist, zu machen und loszurennen. Und das ist auch gut, aber wichtig, dass wir es auch im Gebet tragen. Dass wir auf Gott schauen. Also wir beten, wir fasten, wir machen Glaubensschritte, aber wir lassen das Ergebnis in Gottes Händen. Er ist souverän. Wenn ich umkomme, dann komme ich um, sagt die Esther. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Wie wird die Geschichte ausgehen? Wird Haman die Juden ausrotten? Wird Esther umkommen? Das ist unser Cliffhanger für nächste Woche. Aber ihr könnt gerne vorauslesen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser zum Abschluss beten und das bekennen, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.